Lothar und die Kathle vorstellen. Der Lothar ist unser Koch, Kathle ist die Bäckerin, weil das sind so die wichtigsten Leute am Bauernhof, die was jeden Tag kochen. Der Lothar ist, meine ich, schon über 3 Jahre da, gell? Und die Kathle ist schon über 4 Jahre da oder sowas. Und die kochen, ja, ist Kathle bei uns, gell? Und Lothar und Kathle kochen jeden Tag für 100 bis 120 Leute, fast jeden Tag im Jahr. Und das ist eine gewaltige Leistung und danke auch für heute, Lothar und Kathle. Ja. Das muss ich echt sagen, also bei den Zentren, ob das ein Hotel ist oder ein christliches Haus, wer das ist, der wichtigste Mann und die wichtigste Frau sind die Kirche. Weil wenn das Essen nicht gut ist, es tut einfach nicht, gell? Es ist ja so. Und da bin ich total dankbar, dass nicht nur eine gute Kirche sind, sondern echt Jesus Christus gehen haben und Menschen gehen haben und einfach super mit ihnen zu arbeiten. Dann noch die Hannelore, meine Frau, aber die habt ihr eben einige gesehen, die macht über die ganzen Kuchen. Ist eine Kuchenspezialistin, für die bin ich auch gut froh. Bevor ich es auch vergieße, weil letzte Woche schon ein paar gefragt haben, Macron, der was will, CDs bestellen für die Abende. Und zwar bei uns aussieht jetzt, da wo die Hannelore gestanden ist, da ist er so, das heißt Dauernhof, Media, Ministerie, was immer. Und da steht drauf halt, der Dienstag und das Datum und dann eins und zwei. Jetzt, wenn den Vortrag, den was du haben willst, den brauchst du nicht ankreuzeln. Und dann macht der Simon, der was da hinten sitzt, der macht dann die CDs alle. Und dann kannst du es bei der Lieselotte im Buchladen drüben auch holen. Simon, was kostet eine? Weißt du auch nicht? Also wenn du alle 6 haben willst, als MP3 5 Euro und wenn du einzelne CD haben willst, weil MP3 geht ja nicht bei jedem Spieler, gell? Da brauchst du normale CDs und das kostet 15. Okay. Also wer das will, kann es beim Aussehen ankreuzeln, Namen draufschreiben. Wir können es eigentlich liegen lassen, Simon, oder? Das werden sie am Tisch liegen lassen, da draußen, und du sammelst es noch rein. Gell? Was? Danke, Kathl. Genau, das war's. Und dann steigen wir einfach ein in unser heutiges Thema. Für die, die was vielleicht heute zum ersten Mal da sind, es sind ein paar andere Gesichter sicher. Wir gehen jetzt also ungefähr bis 20 nach 25 nach 8, geht das ungefähr. Dann haben wir so eine gute halbe Stunde Pause drüben, wo eben Lothar und Kathle und die Helfer was hergekriegt haben. Und dann gehen wir so um 9 Uhr, ungefähr so 40 Minuten von 9 bis 9.40 Uhr die zweite Einheit. So schaut es aus wieder. Gell? Übrigens nur, falls es euch interessiert, am Dauernhof ist es so, weil Lothar und Kathle vorgestellt haben, wir sind 15, die was wir fix angestellt sind, so das ganze Jahr da arbeiten am Dauernhof. Und dann haben wir meistens so 10 Praktikanten. 10, 12 Praktikanten, so sind wir insgesamt aber so bei den 25 Leute, die was da tätig sind. Und wir sind ein Verein. Und der Verein ist so der Träger. Bolsten Hansi, Ferchtl Franz, ein paar, was ich da sehe, das sind Vereinsmitglieder. Und das ist so der Trägerverein vom Dauernhof, der was eigentlich verantwortlich sind für die Arbeit letztlich. Und ich bin halt sozusagen der Geschäftsführer, oder wie man das nennt, was halt da eingesetzt ist. Weil ich war fragen, wie ist das da eigentlich, oder wie geht das also? Gut, ich möchte noch kurz beten miteinander und dann steigen wir wieder ins Thema ein. Lieber himmlischer Vater, von Herzen danken wollen wir da einfach für die Möglichkeit, jetzt wieder gemeinsam, so wie wir sind, von dir zu lernen. Herr, wir hören so viel von den Nachrichten, von den Zeitungen, von anderen Menschen und eigentlich ganz selten hören wir auf das, was du eigentlich du zum Sagen hast. Und so möchte man das heute oben ganz speziell da. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, die Bibel, wo wir lernen dürfen, wie du denkst, wo wir lernen dürfen, was du für uns Menschen gemacht hast. Und du weißt es am besten, weil du hast es gemacht. Und so wollen wir einfach beten, dass du Hören und Reden segnest. Ich bete, lieber himmlischer Vater, dass du alles das wegnimmst, was nicht für dir ist. Und dass du das in unsere Herzen festmachst, was von dir kommt. Wir erwarten, Herr Jesus, dass du selber zu uns redest, weil du ein lebendiger Gott bist, am heutigen Abend. Danke jetzt für das Miteinander, für deine Liebe und dass wir in dir geborgen sind, für Herz und über den Tod hinaus für ewig. Dafür wollen wir dir danken. Amen. Einige, die was so zum Dauernhof überkommen, auch wie das ABS, ein paar sind das erste Mal da. Das ist oft ein bisschen ungewohnt, wo man oft, man hört vielleicht gar nie so Vorträge oder ganz selten Vorträge über das Leben, über den Glauben. Manchmal ist es auch so, dass man so Kirchen und Leben eigentlich voneinander trennen. Ja, Kirchen, so, das ist eine Sache, aber Leben, das ist ja ganz was anderes. Und es ist oft ungewohnt, wo man dann merkt, nein, der Glaube ist Leben. Der Glaube ist ganz praktisch, jeden Tag. Und das ist, was uns am Herzen liegt und was wir am Dauernhof auch weitergeben wollen. Und wir haben letztes Mal geredet über die vier Feinde des Herzens. Und wir haben geredet über Schuld, über Zorn, über Gier und über Neid. Die vier Dinge, was ein Herz kaputt machen. Und wir haben dann auch darüber geredet, dass wir uns nicht von den vier Dingen beherrschen lassen müssen, sondern Gott hat uns in seinem Wort die Antwort gegeben, wie wir mit diesen Dingen umgehen können. Die Dinge gehen jeden Menschen an, egal ob einer gläubig ist oder nicht. Wenn einer ehrlich ist, muss er zugeben, ja, da ist Schuld in meinem Leben. Ich habe nicht alles hundertprozentig richtig gemacht. Wenn einer ehrlich ist, muss er zugeben, ja, ich bin zornig ab und zu oder ich bin sogar ständig zornig auf irgendwen, der was mir Unrecht getan hat. Oder wir wissen auch, wenn wir ehrlich sind, dass wir oft gierig sind. Dass wir oft auf die schauen, die was mehr haben wie wir und denken, ja, warum kann ich das nicht haben oder warum muss ich so viel arbeiten, verdiene so wenig und so weiter. Und so kämpfen wir eigentlich alle mit diesen Dingen, wenn wir einmal ehrlich sind zu uns selber. Und ich möchte heute die erste Stunde darüber reden, über Zorn und Vergebung. Das haben wir letztes Mal angesprochen. Und was heißt es eigentlich zu vergeben? Und Simon, kannst bitte jetzt mein Ding aufschmeißen? Und zwar das Erste, was ich, und ich habe es auf Enkere Blattler wieder, ich habe zwischendurch wieder ein bisschen blau gelassen, nicht überall, aber ab und zu. Für die, die was mitschreiben wollen, einige lernen das regelmäßig, andere, da ist es genauso drauf, brauchst du dein Blattl gar nicht anschauen, wie es das lieber heißt. Und die Frage ist, wie können wir schuldlos werden? Und die Antwort ist ganz einfach, indem wir unsere Vergehen bekennen. Man muss aussprechen und zugeben, da habe ich ein Problem. Ein Mensch, der was seine Schuld nie bekennt, haben wir gesagt letztes Mal, der trägt immer ein Geheimnis mit sich herum. Das traut er sich nicht sagen, weil er hat Angst, dass er den Ruf verliert oder dass der andere denkt, ein Wahnsinn, was der da hat. Und darum tun wir es nicht, aber dann tragen wir alle eine Schuld mit uns. Und wie können wir zornlos werden, haben wir letzte Woche besprochen, indem wir dem anderen vergeben. Dann kommt das nächste, Simon, und das Erste, die Voraussetzung, damit Gottes Vergebung Wirklichkeit wird. Weißt, wir reden viel über Vergebung, aber lebe ich als vergebener Mensch? Das ist die Frage. Und der erste Punkt, wir müssen selber Vergebung empfangen und das hat damit zu tun, mit Buße tun. Einige von uns, die was vielleicht viel Kirchen gegangen sind oder viel Kirchen gängen, kommt drauf an, in welcher, da hast du vielleicht sogenannte Bußpredigten gehört. Das hört man, früher war das noch viel extremer, tut Buße, weil sonst kommst du in die Hölle und sonst ist halt ein Problem. Aber was bedeutet Buße tun eigentlich? Das Wort Buße kommt vom Griechischen, das heißt Metanoia. Und Metanoia, das sind zwei griechische Wörter, das heißt ändern und Verstand. Ich muss mein Denken ändern. Im Lukas Kapitel 7, da sagt der Herr, lesen wir Folgendes im Evangelium. Lukas Kapitel 7 und Vers 29 sind wir da, oder? Genau. Und das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner, das waren die ganz wilden Sünder. Da sind aber die Sünder und die Zöllner, die sind aber noch extra aufgezählt. Also kein Problem, wo du dazugehörst jetzt, ist gut für beide. Gell? Ich bin ein Zöllner, ich bin auch dabei. Und die Zöllner, sie haben Gott Recht gegeben, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Und das ist ein super Satz, weil Buße tun heißt einfach Gott Recht geben. Wenn ein Mensch sagt, ja, ich glaube, Gott hat Recht und nicht ich. Das heißt Buße tun. Und Buße tun ist nicht eine Drohung, wo Gott sagt, du Buße, weil sonst gehst du in die Hölle, sondern Buße tun ist eine Einladung von Gott, der was sagt, komm zu mir, ich gebe dir Leben. Es ist eine Einladung. Ein Mensch, der Buße tut, der sagt, bis heute habe ich ohne Gott gelebt. Ich habe eigentlich im Alltag nie nach Gott gefragt. Aber ab heute möchte ich wissen, Gott, was willst du von mir? Da ich in der Früh aufstehe und sage, Herrgott, was willst du eigentlich mit mir heute tun? Ein Mensch, der Buße tut, der sagt, bis heute habe ich nur für mich selber gelebt. Aber ab heute möchte ich mit Gott unterwegs sein. Nicht mehr nur allein. Er sagt, bis heute habe ich nicht gewusst, wohin mit meiner Schuld. Und heute weiß ich, wenn ich meine Schuld geben kann, nämlich Jesus Christus, der was für mich gezahlt hat. Bis heute habe ich versucht, Anerkennung zu verdienen. Wir leben ja meistens so, damit wir uns die Anerkennung verdienen, damit wir auch wer sind. Und dann kann ich sagen, Herr Jesus, ich bin bereits von dir anerkannt. Ich bin bereits geliebt. Ich bin gewertschätzt. Ich brauche mich nicht mehr anstrengen, um bei dir Punkte zu sammeln. Ein Mensch, der was Buße tut, sagt, bis heute habe ich ohne Gott gelebt und ab jetzt möchte ich mit Gott unterwegs sein. Denn sagt's, Leben kann man nur finden, wenn man zu dem geht, der was Leben ist. Und Gott sagt, ich bin das Leben. Kommt einfach zu mir. Und dieses Umdenken, das ist das Wesentliche beim Buße tun. Wenn ein Mensch zum ersten Mal, du kannst schon jahrzehntelang Kirchengänger sein, das heißt aber nicht, dass du Gott kennst. Das kann eine Tradition sein. Das kann sein, ja, das haben halt meine Eltern sind auch immer mal gegangen und ich gehe halt auch immer mal. Aber das ist nicht die Frage. Die Frage ist, bin ich zu Gott gekommen und habe gesagt, Herr, ich möchte dir Recht geben. Ich möchte mit dir leben. Das ist interessant, in der Bibel die ersten Worte vom Johannes den Täufer sind, tut Buße. Die ersten Worte von Jesus, tut Buße. Die ersten Worte, die Petrus gesagt hat zu Pfingsten, da haben die Leute gesagt, was sollen wir tun? Er hat gesagt, tut Buße. Das heißt, geht's zu Gott, gebt's Gott Recht und lebt's mit ihm. Und dabei ist das Bußetun ja gar nicht das Ziel. Das Bußetun ist nur notwendig, um in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Ich möchte es mit einem Beispiel sagen. Angenommen, die Hannelore, meine Frau, ist in Salzburg und ich möchte sie unbedingt treffen. Wir haben uns jetzt eine Woche nicht gesehen oder zwei und sie ist in Salzburg. Und ich habe kein Auto, jetzt fahre ich mit dem Zug und ich steige in Schlaming in Zug, um in Salzburg die Hannelore zu treffen. Und ich steige in Schlaming aber in Zug, aber in den Bahnhof, ich lebe groß, das ist verwirrend. Und ich verwechsel die Gleise und ich fahre Richtung Graz. Und ich merke das nicht, ich sitze im Zug, ich habe mir ein Ticket gekauft, ich fahre Richtung Graz und ich freue mich, dass ich die Hannelore treffe. Und dann kommt der Schaffner und schaut mein Ticket an und sagt, lieber Mann, schaut nicht gut aus. Sag ich, wieso nicht? Du fährst in die falsche Richtung. Wenn du auf Salzburg musst, dann sitzt du im falschen Zug. Was muss ich jetzt tun? Ich muss jetzt Buße tun, ich muss mein Denken ändern, ich muss umkehren. Ich muss beim nächsten Bahnhof aussteigen, mein Denken ändern umdrehen und in einen anderen Zug einsteigen. Das ist Buße tun. Aber das Buße tun allein ist noch nicht das Ziel. Sondern das Ziel ist, die Hannelore in Salzburg zu treffen und in den Arm zu nehmen. Das ist das Ziel. Aber damit du bei Gott bist, müssen wir umkehren. Das heißt, ich bin ohne Gott unterwegs. Ah ja, bin auch ohne Gott unterwegs. Eigentlich Montag in der Früh. Ja, Sonntag in der Kirche, wenn ich mich bete, aber sonst eigentlich nicht. Ich möchte umdenken. Ich möchte mit Gott, damit ich mit Christus für ewig vereint bin. Es ist auch zum Beispiel, die Sündenvergebung ist nicht das Ziel vom Christsein. Das Ziel ist, die Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel zu haben. Aber damit ich bei ihm sein kann, brauche ich Sündenvergebung. Und das hat Christus am Kreuz für uns erwirkt. Und darum ist die Umkehr so wichtig, damit ich diese Vergebung erfahre. Das zweite Punkt hierzu ist, ich glaube, du bist schon zweit, um die Freiheit der Vergebung zu leben, muss ich auch anderen vergeben. Die meisten von uns gingen ab und zu Sonntag in die Kirchen. Nehme ich einmal an, oder einige von uns, und jeden Sonntag in der Kirche beten die meisten Christen das Vaterunser. Und da beten wir Vaterunser im Himmel und dann beten wir, vergib uns unsere Schuld, so wie wir unseren Schuldigern vergeben. Und wisst ihr was, das beten jeden Sonntag Millionen von Christen und Millionen von Christen gehen aus den Kirchengebäuden hinaus unvergeben. Warum? Weil sie anderen nicht vergeben. Weil wir haben gerade gebetet, vergib uns unsere Schuld, so wie wir den anderen die Schuld vergeben. Das heißt, wenn ich nicht bereit bin, anderen zu vergeben, dann erlebe ich selber auch die Vergebung nicht. Das heißt jetzt übrigens nicht, dass man das nicht missversteht. Das heißt nicht, dass ich jetzt, bevor ich zu Gott komme, jetzt schauen muss, na, jetzt muss ich trotteln, jetzt muss ich mal jeden anderen vergeben, weil sonst habe ich bei Gott sowieso keine Chance. Das heißt es nicht. Wenn du zu Gott kommst und um Vergebung bittest, vergibt er dir. Die Bibel ist ganz klar da. Aber wenn ich als vergebener Mensch, Gott hat mir alles vergeben, dann anderen nicht vergebe, dann erfreue ich mich nicht an der Freiheit der Vergebung. Das heißt, meine Beziehung zu Gott ist gestört. Ich vergleiche das oft so, ich bin jetzt mit einer Laura 25 Jahre verheiratet, aber irgendwann streiten wir auch und da haben wir keine gute Beziehung. Wir reden vielleicht nicht viel, die Beziehung stimmt nicht, aber deswegen bleibe ich immer ein Ehemann. Ich muss nicht sagen, wo wir uns dann versöhnt haben, da eine Laura, jetzt müssen wir wieder heiraten. Nein, wir waren immer verheiratet. Aber indem ich nicht in der Beziehung gelebt habe, wurde ich gestört, indem ich nicht vergeben habe oder nicht versöhnt lebe. Und so ist es mit Jesus Christus. Wenn ich anderen nicht vergebe, bin ich immer noch Kind Gottes. Das nimmt er mir nicht weg. Aber ich habe keine Beziehung zu Gott. Und wozu ist man Christ? Um eine Beziehung mit Gott zu haben, mit ihm zu leben. Darum geht's. Und darum haben wir letztes Mal schon gelesen, im Epheser 4, Vers 32, vergebt einander, so wie Gott euch vergeben hat in Jesus Christus. Weil Gott uns vergeben hat, können wir auch anderen vergeben. Das ist eigentlich der Schlüssel. Jetzt kommt die Notwendigkeit der Vergebung. Warum ist Vergebung so notwendig? Jeder gute Psychologe kann dir das bestätigen. Ein Psychologe wird dir sagen, wenn du einen Zorn hast gegen wen und du vergibst das nicht, dann trägst du dauernd eine Last mit dir, die dich bedrückt und manche Menschen sogar zur Depression bringt und zum Burnout. Ein Mensch, der was anderen vergibt, ob du Christ bist oder nicht, der lebt viel gesünder. Das ist psychohygienisch sehr gesund, sehr gut. Das heißt, wenn ich gesund und frei leben will, dann muss ich vergeben. Das ist ein Prinzip, weil wir so gestrickt sind. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, ob du Christ bist oder nicht. Das eine ist nur, was ich glaube. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was ich jetzt sage. Aber ich glaube, ein Christ, der was weiß, mir ist alles vergeben worden, ist viel leichter in der Lage, auch anderen zu vergeben, weil ihm vergeben worden ist. Jetzt ein Mensch, der was nicht Christ ist, der was diese Vergebung nicht kennt, ich glaube, der tut sich viel schwerer, anderen zu vergeben. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon, dass so ist. Wenn du nicht vergibst an anderen, lesen wir im Epheser Kapitel 4, Vers 26 und 27. Haben wir letztes Mal gehabt, Epheser 4, 26, 27. Da schreibt Paulus, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn, gebt dem Teufel keinen Raum. Das heißt, nimm den Zorn nicht mit, weil du gibst dem Teufel Raum, wenn du das tust. Das heißt, es wird für dich ungesund. Dein Leben wird ungesund. Und die unglücklichsten Menschen sind die, die was nicht vergeben können. Es ist oft gar nicht der, dem was nicht vergeben worden ist. Der weiß ja aber gar nichts davon. Warte noch, kommst vielleicht einmal ins Gespräch und sagst du, ich habe da was, das hat mich so verletzt und ich musste das einmal sagen. Und der andere sagt, du, habe ich überhaupt nichts gewusst eigentlich davon. Ich habe es gerade jetzt erlebt, vor 3 Tagen war ich bei einem Ehepaar in der Nähe von Stuttgart und die hat gesagt, ich habe einmal irgendwas gesagt oder da, was sie verletzt hat und das wollte sie mir sagen und dass wir uns halt vergeben. Ja, ich habe das gar nicht gewusst. Ich habe keine Ahnung gehabt davon. Aber sie schleppt das schon 3 Jahre mit sich herum und kann nicht frei mit mir reden, kann mich nicht normal anrufen. Und ich weiß gar nichts davon, weil ich halt irgendwas gesagt, was sie irgendwie falsch aufgefasst hat. Oder, darum ist Vergeben so wichtig. Und darum es ist aber, immer denkt man sich, na, so Christen haben es ja schon schwer, die müssen dauernd vergeben. Nein, der Christ hat es nicht schwer, der Christ hat es leicht, weil er leichter vergeben kann und deshalb gesunder leben kann. Das ist nicht eine lästige Pflicht für einen Christen, das ist ein Angebot zur Freiheit. Und Menschen, die was nicht vergeben, was ich da immer wieder erlebe, die werden mit der Zeit eher negativ, kritiksüchtig. Wer in einer Firma arbeitet, der Mitarbeiter hat, der weiß das. Da ist man ein wenig negativ, man tut ein bisschen stichen. Wahrscheinlich ist da irgendein Zorn, der was nicht vergeben ist. Und dann projiziert man es auf andere Dinge. Und oft erwarten so Menschen dann Selbstmitleid, weil es ja so schlecht geht irgendwie, aber es hat oft mit Nichtvergeben zu tun. Übrigens, darum ist es so wichtig, dass ich die Beichte, ich muss sagen, die Katholischen, die haben ja die Beichte. Über die Art und Weise, wie sie gemacht wird, kann man streiten, aber die Beichte haben die Evangelischen leider ziemlich weggeschmissen. Und das ist nicht gut. Weil die Beichte ist extrem notwendig, wenn wir gesund bleiben wollen. Weißt du, ich kann, wenn ich schuldig geworden bin, schon zu Gott gehen und sagen, Gott, vergib mir, aber manchmal brauche ich den Zuspruch von einem Bruder. Ich kann mich so gut erinnern, ein Pfarrer, ein evangelischer Pfarrer, ein lieber Freund von mir, der ist inzwischen gestorben. Aber der hat gesagt, er hat jeden Sonntag predigt, da war ein Mann, der ist jeden Sonntag Kirchen gekommen, über Jahrzehnte. Und dann, das war in den 90er Jahren, ist er zu ihm gekommen, zum Pfarrer, und hat ihm bekannt, dass er in Krieg ein paar Leute erschossen hat, wo es eigentlich nicht hätte sein müssen. Und er bringt das nicht los. Er hat Gott schon ein paar Mal um Vergebung gebeten, es belastet ihn jeden Tag. Und dann hat er es von meinem Freund, dem Pfarrer, bekannt. Und dann hat er ihm zugesprochen, im Namen Jesu Christus sind dir diese Sünden vergeben. Und von dem Tag war er frei. Wir brauchen oft den Zuspruch von einer anderen Person. Oder mir ist gerade passiert vor ein paar Monaten, da ist eine Frau zu mir gekommen, schon eine alterne Frau, eine attraktive Frau, eine Liebe. Und sie hat gesagt, was ich da sage, das habe ich noch keinem Menschen erzählt. Aber als 20-Jährige habe ich ein Kind abgetrieben. Und ich komme nicht drüber hinweg. Es begleitet mich jeden Tag. Es belastet mich, wie es nicht los. Ich habe Gott schon 100 Mal um Vergebung gebeten, jeden Tag wieder. Und dann kannst du dieser Frau zusprechen, im Namen Jesu Christi ist dir diese Schuld vergeben. Und das ist die Notwendigkeit der Beichte und die Notwendigkeit der Vergebung. Es dient zur eigenen Gesundheit. Keine christliche Pflichtübung, sondern es ist eine Oase, die Gott uns anbietet. Und Gott sagt, komm du zu mir und werde das los. Das ist Vergebung. Das nächste ist dann die Praxis der Vergebung. Nummer 3. Wie geschieht Vergebung? Jesus hat uns da eine ganz klare Vorlage gegeben im Lukas 17, Verse 3 und 4. Der Simon schmeißt es Eube auf zum Mitlesen, das ist sehr hilfreich, danke. Lukas 17, Verse 3 und 4 sagt uns Jesus, wie Vergebung stattfinden soll. Da sagt Jesus, habt Acht auf euch selbst. In anderen Worten, passt auf euch selber. That's kein Blödsinn. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, so vergib ihm. Und wenn er 7-mal am Tag an dir sündigt und 7-mal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue, so sollst du ihm vergeben. Jesus hat da 4 Schritte. Er sagt, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, das heißt, irgendwer sagt was oder tut das, was dich verletzt, was immer das ist, was sollst du dann sollst du zu ihm gehen und ihm sagen, du, was du gesagt oder da hast, das hat mich echt verletzt. Und ich muss einfach reden mit dir über das. Wenn er dann sagt, du, das tut mir echt leid, das habe ich nicht so gemacht, dann hast du deinen Bruder gewonnen. Alles ist vorbei. Wenn er es bereut, dann vergib ihm. Jetzt ist aber die Sache die, du gehst jetzt zu wem, der was wirklich falsch gemacht hat, dich verletzt hat, und du gehst zu ihm, du machst ihn darauf aufmerksam und sagst, du, das hat mir echt weh, was du da gesagt hast. Und der sagt, was interessiert auch mich nicht und was weiß ich. Er bereut es nicht, dann ist natürlich keine Versöhnung da. Das heißt, Vergebung tritt nicht in Kraft. Und darum sagt Jesus, aber das ist nicht einmal dein Problem. Weißt du, wenn ich ihn ansprich, liebevoll, hoffentlich, und er will aber nicht, ja, das ist nicht einmal mein Problem. Das ist dann seins, das kannst du ihm überlassen. Du kannst Vergebung zusprechen und sagen, ich will dir gerne vergeben. Ob er die Vergebung annimmt oder sagt, das Grafik kannst du halten, ja, das ist seine Sache. Ich sage das deshalb, weil manchmal wird Vergebung missverstanden. Manchmal, das habe ich auch schon gehört, da sagt einer, ja, du bist Christ, du musst mir sowieso vergeben. Dir kann man jeden Tag einen Arschtritt geben und muss mir vergeben, weil du bist ja Christ. Ne? Und das wird oft missverstanden, zum Beispiel, wo oft in Ehen, wo es leider oft nicht gut geht, er trinkt von mir aus welchen Gründen immer, und schlaugt seine Frau, wenn er heimkommt, und dann hört die Frau im Gottesdienst, ja, du musst aber vergeben. Nein, das stimmt nicht. Wenn dein Mann heimkommt und dich jetzt mal schlaugt, wenn er trunken hat, dann kannst du ihm die Vergebung zusprechen. Aber er muss es bereuen. Er muss lernen, als anständiger Mann mit dir in der Ehe zu leben. Und erst wenn das geschieht, tritt Vergebung in Kraft. Ja, du sollst immer vergebend sein, aber die Versöhnung kannst du nicht erzwingen. Und darum sagt Jesus, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, weise ihn zurecht, mach ihn darauf aufmerksam. Und wenn er es bereut, dann vergib ihn. Dann tritt die Vergebung in Kraft. Und leider ist es auch oft unter Christen so, gerade wenn es geht ja unter Christen auch nicht immer schön, wenn es dann Streit in der Ehe gibt und einer geschlagen wird und dann kommt die Scheidung und so weiter. Leider ist dann oft so, dass Christen sich dezent zurückziehen von dem. Und das ist aber total falsch. Gerade Ehepaare vielleicht, die was leiden, die brauchen Beistand, die brauchen Mitleid, die brauchen Hilfe. Nicht zurückziehen, sondern dann zu denen hingehen und helfen als Christen. Das ist so wichtig. Und dann noch in Matthäus 18, Vers 15 bis 17. Das sind gewaltige Verse. Ich muss eigentlich die viel lesen. Weil wenn man das taten, Freunde, dann hätte man 50% von allen Problemen überhaupt nicht. Zwischenmenschlich. Die Worte Jesu sind so weise. Darum lese ich so gerne die Bibel. Es ist so klug, was Jesus sagt. Jedes Wort, was er sagt. Da sagt er in Matthäus 18, Vers 15, zücke meine Brühen. Wenn aber dein Bruder sündigt, er tut oder er sagt was, was dich verletzt. Was tut man dann? So geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Zweiter Schritt, wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zwei oder drei Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Dritter Schritt, wenn er aber auf sie nicht hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Da sagt Jesus, wenn ihr einen Konflikt habt, halt eng an das, und wenn ihr heute sonst nichts mitnehmt, bitte nehmt das mit. Wenn dein Bruder gegen dich sündigt, irgendwann sagt, tut was, was dich verletzt hat. Was ist das Erste immer? Dass du ganz allein zu dem gehst, nur unter vier Augen und mit ihm drüber redest. Da fängt die ganze Misere bei uns an. Einer sagt was, verletzt dich, zipft mich an, der Heini, Trottel, weiß ich mehr. Man geht heim und sagt es einmal der Frau. Und nachher redet man vielleicht mit einem Freund und sagt ihm auch noch, was da ist. Und es ist schon alles ein Strahlleiten. Es geht nicht mehr schön. Das Erste immer zu dem gehen, ganz alleine, das sagt Jesus. Und das müssen wir anfangen zu praktizieren. Die meisten Probleme werden da gelöst. Wenn man einfach zu zweit tritt. Nehmt einen, was sagt davon. Wenn jetzt der andere sagt, na, was du sagst, das interessiert auch mich nicht und das Problem liegt allein bei dir, ich habe kein Problem. Dann nimm zwei oder drei Vertrauenspersonen mit. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir. Jesus ist so weise. Weil wisst ihr was, wenn ich dann zu dritt oder zu viert da sitze und das besprich, die anderen zwei, die losen zu und denken sich, ja, warte, das Problem ist eigentlich gar nicht sein. Das Problem bist eigentlich du. Weil das ist eigentlich viel objektiver. Es ist ja, wenn man mit einem streitet, ist man ja nie objektiv. Nie. Und darum, wenn einer von außen dazukommt, der kann das oft viel besser beurteilen und sagt, ich glaube, das Problem ist gar nicht da. Drum zwei oder drei Zeugen. Wenn er auch auf die nicht hört, das betrifft jetzt die Gemeinde, Kirchengemeinde, dann soll man es den Ältesten oder Presbytern, wie immer sagt, und die sollen mit ihm reden. Und wenn er auf die auch nicht hört, dann sagt Jesus, soll er aus der Kirche ausgewiesen werden. Das wird heute eigentlich fast nicht mehr praktiziert. Es gibt noch ein paar Gemeinden, kenne ich, die deren das, wo zum Beispiel jemand in Ehebruch lebt, das mit dem reden und sagt, mir wurscht, ich lebe in Ehebruch, ob es ihm gepasst oder nicht. Und dass die Kirchenleitung dann sagt, dann kannst du leider nicht mehr Mitglied unserer Kirche sein. Das wird fast nicht mehr praktiziert. Aber das ist nicht so tragisch, weil die ersten zwei Schritte kann jeder von uns praktizieren. Egal in welcher Kirche du bist. Allein zu zweit, dann mit einem Freund oder zwei besprechen, das kann jeder tun. Und das möchte ich uns einfach ermutigen. Dann noch vier Gründe, das letzte. Vier Gründe, warum es uns so schwer fällt zu vergeben. Was nicht jeden von uns betrifft es jetzt, aber einige von uns betrifft es hundertprozentig. Du bist da, wo du einen Zorn hast auf irgendwen. Und wo du weißt, eigentlich soll ich vergeben, weil jeden Tag kommt mir das wieder hinter und wenn ich in sich noch, kommt es mir sowieso hinter und ich bin ja mal ganz frei. Aber ich kann das halt nicht. Warum können wir es nicht? Warum fällt es uns so schwer? Da gibt es auch vier Missverständnisse, die ich ansprechen will, warum ich glaube, es manchen schwerfällt. Erstens, wir glauben, dass Vergebung sofort geschehen muss. Es ist auch gerade unter Christen so, oder gerade in Ehen auch. Jetzt zum Beispiel, ich weiß, ich habe es gesagt, das war nicht richtig, das war unüberlegt und das hat die Hannelore verletzt. Und dann gehe ich hin und sage, nur, es tut mir echt leid, das hätte nicht so sagen sollen, vergeben oder Entschuldigung oder was immer. Und ich als Christ erwarte jetzt so, jetzt habe ich entschuldigt, jetzt soll sie mir sofort sagen, ja, passt, vergeben, gehen wir essen. Und Lore hat einmal gesagt, da bin ich zu ihr gegangen und habe gesagt, du, nein, es war echt ein Blödsinn, was ich gesagt habe, es tut mir leid. vergib mir oder entschuldige. Und er hat gesagt, ja, passt. Das war mal in einem Vormittag. Er hat gesagt, ich vergib dir um 5 Uhr Nachmittag. Und das ist eigentlich gar nicht dumm, weil, wenn man verletzt ist, man braucht oft eine Zeit. Man muss den anderen Zeit geben, auch mit seinen Gefühlen zurechtzukommen. Ja, sie ist dann eine Frau, dass ich um Vergebung gebeten habe, aber du kannst jetzt nicht sagen, ja, passt, ey, alles aus, das Ding. Und man muss aber den anderen Zeit geben. Also nicht, man kann bei Vergebung nicht drängen. So, jetzt vergib mir, weil jetzt bist du ja Christ. Das ist ein Missverständnis. Das zweite Missverständnis ist, und das habe ich sogar schon in Predigten gehört und in Büchern gelesen, dass wir glauben, vergeben heißt vergessen. Ich habe mal glauben, ja, wenn ich den jetzt vergib, dann muss ich das unbedingt vergessen. Dann muss das weg sein aus meinem Kopf. Nein, es ist nicht so. Wenn Gott vergibt, dann vergisst er. Aber wir sind nicht Gott, wir sind Menschen. Wenn du zum Beispiel, jetzt angenommen, dir passt nicht, was ich euch gesagt habe, und Nachbar, hast du mir eine runter, das kann ich dir vergeben. Aber in Zukunft will ich schauen, dass ich da stehe und du da. Vergessen wir es nicht. Oder ein bisschen eine ernstere Sache, was tatsächlich geschehen ist. Da war eine Frau, die wurde als Kind für ihren Vater sexuell missbraucht, was ja eine tragische Sache ist. Aber diese Frau ist Gott sei Dank gut darüber hinweggekommen, dann als Teenager und als junge Frau, und ist dann gläubig geworden an Jesus. Und dann hat sie gelernt, ja, ich muss vergeben und ich muss auch meinen Vater vergeben, und sie hat es dann. Und das war richtig und gut. Sie hat den Vater vergeben, der was sie als Kind sexuell missbraucht hat. Und dann ist ihr aber gesagt worden, du musst nicht nur vergeben, du musst auch vergessen. Und so hat sie sich angestrengt, ich muss auch vergessen. Und sie hat es dann irgendwie so verdrängt, dass sie es vergessen hat. Dann ist sie selber Mutter geworden, von einer kleinen Tochter. Und ist dann einkaufen gefahren und hat dann ihre kleine Tochter ihren Vater anvertraut. Und der hat es wieder sexuell missbraucht. Sie hätte vergeben sollen, das ist richtig. Aber sie hätte nicht vergessen sollen. Wisst ihr, was ich meine? Vergeben ist nicht gleich vergessen. Es ist jetzt so, wenn du zum Beispiel vergibst und dann vergisst es, ja wunderbar, sei Frau. Aber du musst dich nicht anstrengen, ich muss das vergessen. Ich habe das nämlich schon gelehrt gehört. Und das ist nicht allbe gesund und auch nicht allbe korrekt. Das dritte Missverständnis, was oft bei Vergebung ist, mir glauben, wenn ich den jetzt vergib, ja dann schaut so aus, als wir, was er da hat, das war eh okay. Nein, ist nicht. Der, was der andere da hat, das bleibt Unrecht. Unrecht bleibt Unrecht. Und das muss man ansprechen. Aber erinnert sich, letzten Dienstag haben wir gesagt, Vergebung sagt, du hast das da und das war falsch und das hat mich verletzt, aber hier und jetzt vergebe ich dir diese Schuld, du schuldest mir nichts mehr. Das ist Vergebung. Vergebung heißt nicht, die Übertretung irgendwie so, bei uns sagt man so, in den Teppich kehren. Ja, kehren in den Teppich ist eh nicht so tragisch. Das Problem ist, Menschen, die was Dinge alle in den Teppich kehren, die können gar nicht mehr gehen. Weil der Teppich wird lebschief. Und die tun sich dann schwer. In den Teppich kehren ist keine gute Lösung. In der Regel. Übrigens, ich muss da noch zwei Dinge sagen. Es gibt auch Personen, die sind sehr sensibel, übersensibel. Und die glauben, nach jeder Predigt, was hören, ja genau, nein, ich bin, nein, bei mir feilt es weit. Die fühlen sich bei allen schuldig. Das ist nicht gesund. Das ist ein falsches Schuldgefühl. Und Menschen, die was übersensibel sind und alles auf sich beziehen, die müssen auch lernen zu sagen, nein, ich bin nicht euer schuld. Gott sei Dank. Aber die Leute gibt es, ich triff auch die. Und denen kannst du zusprechen, nein, du bist nicht schuld, das ist normal, wenn du so und so bist. Aber da, wo Schuld geschehen ist, da bist du schuldig. Ist aber bei unseren Studenten, die Bibelschüler, gell, die sollten ja um Eifel müssen sie im Bett sein, das ist oder so immer so eine Regel. Aber ich war in Freizeit nicht. Gell, ich war aus dem Fenster raus und dann gingen sie halt bis 4 in die Tenne um oder was weiß ich und trinken ein paar Bier, also würden sie auch nicht da, die Bibelschüler dürfen keinen Alkohol trinken. Und nachher, ich erfahre es halt aber, weil ich kenne ja alle. Dann sagen sie halt aber, wieso gehen die Studenten jetzt Hustaufen? Und nachher redest du halt mit den Studenten immer, die sind ja junge Leute, die Blödsinn da, das ist ja ich, die haben ja genug Blödsinn da. Aber es ist nicht richtig. Und dann sagst du, wieso der ist. Dann sagen sie aber mal, ja, so wie du mit mir redest, du gibst mir direkt ein Schuldgefühl. Dann sage ich, dreimal darfst du raten, wieso? Weil du schuldig bist. Aber wisst ihr, heute ist es schon politisch nicht mehr korrekt, jemandem ein Schuldgefühl zu geben. Aber das ist wieder ein völliger Blödsinn. Wenn jemand schuld ist, ist er schuld. Punkt. Und dann kann ich die Schuld vergeben. Das schon. Aber ich brauche nicht so tun, als wenn ich nicht schuldig war. Oder wenn es nicht koscher war, jemand darauf anzusprechen. Eins muss ich noch dazu sagen. Ein letztes zu dem Punkt. Es gibt da Situationen, da kann man Sünden einfach zudecken. Ein wunderschöner Vers ist im 1. Petrus 4,8. Den kannst du noch aufschmeißen, Simon. 1. Petrus 4,8. Da sagt der Apostel, die Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Manchmal ist es auch so, auch nach Ehe, wo der andere was sagt oder tut, was einen verletzt, und man kann auch durchaus sagen, du weißt was, vergiss es, das brauchen wir gar nicht reden. Aber das muss keiner. Zum Beispiel, ich und Hannelore, wir sind eher so, ich muss alle drüber reden. Hannelore sagt, ja, das haben wir, das passt eh schon. Sag ich, nein, ich muss drüber reden. Ich bin da mehr Weiberleute wie sie. Aber das ist, einer kann das so, der sagt, passt, schwamm drüber, vergessen, ist nichts mehr. Und bei mir ist alle was da, bis ich drüber geredet habe. Aber das ist immer halt ein bisschen ungleich und da muss auch jeder ein bisschen draufkommen. Und dann noch ein letztes, der Punkt 4, warum wir manchmal nicht vergeben oder glauben nicht zu können. Wir glauben, Vergebung ist immer Wiederherstellung der Beziehung. Das habe ich schon überhört in einem Seelsorgegespräch, da sagt man, du weißt was, den Heini will ich nicht vergeben, weil wenn ich ihm vergib, dann muss ich sein Freund werden. Und den sein Freund will ich nie werden. Nun, die Tatsache ist, das ist nicht unbedingt so. Es kann auch sein, dass du jemanden vergibst. Das heißt aber nicht, dass er dein bester Freund wird. Ein Mann hat einmal gesagt, am Tag, als ich meinen Vater vergeben habe, hat mein Leben begonnen. Aber sein Vater war da schon 10 Jahre tot. 10 Jahre, nachdem der Vater gestorben ist, hat er ihm vergeben. Das heißt, er hat nie mehr versöhnt mit ihm leben können. Aber er war frei. Das ist Vergebung. Und eine wahre Geschichte, die mir sehr imponiert hat, was das anbelangt, es war in Pakistan. Das war so ein Ortschaftel, ich weiß jetzt nicht, wo es genau war, aber da ist ein Mord geschehen und der Mörder war wahrscheinlich einer von den Oben, so wie, was weiß ich, der Bürgermeister oder was man es da nennt, keine Ahnung. Aber der hat so viel Einfluss gehabt, dass er den Mord auf einen einfachen Bürgerschirm hat gekommen. Und der Bürger ist verurteilt worden zu 10 Jahre Haft oder 15 Jahre Haft, ich weiß nicht mehr genau. Und dann hat der Bürger gesagt, zu dem Oberen hat er gesagt, an dem Tag, wo ich aus dem Gefängnis rauskomme, bringe ich dich um. Er ist ins Gefängnis gekommen, aber durch einen Gefängnisdienst hat er mal eine Bibel gebraucht und er ist im Gefängnis ein Christ geworden. Und er hat im Gefängnis die Liebe Jesu kennengelernt und auch gelernt, dass er den anderen vergeben kann. Und nach den 10 Jahren, was er gesessen ist, ist er aus dem Gefängnis raus, Bus eingesessen und gerade zu den Ortschaften gefahren, wo der Bürgermeister gewohnt hat. Alle Leute haben gemeint, was Geschichte wird sein. Dann ist er zum Haus, hat angeklopft und der hat so mit der Kette so aufgemacht, was willst. Und dann hat er gesagt, ich wollte nur sagen, ich bin im Gefängnis ein Christ geworden, ich habe die Liebe Jesu kennengelernt, ich wollte nur sagen, ich habe dir vergeben. Dann hat er die Tür aufgemacht und hat gesagt, sei ihm, komm einer, essen miteinander. Dann hat er gesagt, ich werde wahrscheinlich nie mit dir essen. Ich wollte nur sagen, dass ich dir vergeben habe. Und ist wieder gegangen. Das heißt, Vergebung bedeutet nicht unbedingt, wenn es so ist, ist schön, aber es bedeutet nicht unbedingt, dass das jetzt auch mein bester Freund werden muss. Ich kann aber trotzdem vergeben. Ich höre nämlich den Satz regelmäßig in Gesprächen, wenn er sagt, ich kann nicht vergeben. Du weißt nicht, was mir der angetan hat. Der hat mein Leben zerstört. Oder gerade bei sexuellem Missbrauch. Nein, das kann ich nicht vergeben. Und ich kann mich gut erinnern, einmal habe ich mit einer ein Gespräch gehabt, wo es auch sowas war. Und habe gesagt, wo ich vergib, dann bist frei. Und dann ist es auch interessant, die können den Namen von dem, was vergeben sollen, gar nicht aussprechen. Die sagen aber klar, der oder die. Dann sage ich, wie heißt der eigentlich? Und dann sagen sie den Namen. Und dann habe ich mit ihm gebetet und habe gesagt, jetzt sprich den Namen aus und vergib ihm im Namen Jesu. Halbe Stunde. Ich bin schon eingeschlafen daneben. Nein, bin ich eigentlich auch nicht, weil es war, weil man mitfühlt, der hat den Namen nicht über die Lippen gebracht. Und nach einer halben Stunde hat er uns sagen können, und er war frei. Und einer hat einmal gesagt, die Sünde verlässt dich nur über deine Lippen. Du musst es aussprechen, auch Vergebung. Aussprechen über die Lippen. Und noch ein letztes, es ist natürlich so, wir werden uns kaum danach fühlen, jemanden zu vergeben. Natürlich nicht, weil unsere Gefühle verletzt sind. Es ist ein Akt des Willens, zu sagen, ich will frei sein und ich will einen anderen befreien und darum vergebe ich. Matthäus 6, 35 bis 37 steht, da sagt Jesus, lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Lass los, dann wirst du auch losgelassen. Und als abschließenden Vers, und dann gehen wir ein bisschen was trinken und jausen. Kolosser 3, Vers 13. Kolosser 3, Vers 13, das ist für mich auch einer meiner Lieblingsverse. Da sagt er, ertraget einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Und mir gefällt also besonders, ertraget einander und vergebt einander. Es gibt Menschen in deiner Ergebung, denen kannst du nichts vergeben, weil die haben nichts falsch gemacht. Die musst du nur ertragen. Die gibt es in deiner Firma, die gibt es in deiner Familie. Die sind so. Und die darf man ertragen. Übrigens, ja, Neuigkeiten für dich und für mich. Uns müssen es auch ertragen. Es gibt Leute, die müssen uns ertragen. Weil wir heute so sind. Und da kann man jetzt nicht sagen, den muss ich was vergeben. Oder es ist nichts, was zum Vergeben ist. Ertragen. Und ob wann was ist, wenn eine Verletzung stattgefunden hat, dann vergebt einander, so wie Christus euch vergeben hat. Das ist noch also ein versöhnliches Wort. Dann will ich einfach noch mal sagen, vier Bücherl, für die, die was im Buchladen gingen, vorschlagen. Das ist das, was ich jeden ABS-Vorschlag, 60 Sekunden Andachten. Für die, die was gewollt nötig haben. Nein, ich lese das jeden Tag in der Früh, das taugt mir, Kordl, das war was für dich. Geht schnell, gell? Und die 60 Sekunden Andachten sind echt gut. Mir danken die voll. Da sind so einfach praktische Gedanken drin, nicht hochtheoretisch oder irgendwas. Dann das tue ich auch jetzt mal empfehlen, dein persönlicher Ermutiger, wo einfach so Themen drin sind, wenn eins zum anderen kommt, wenn alles zu viel wird, wenn eifersüchtige Gedanken dich überfallen, wenn du Selbstmitleid fühlst, wie gehst du damit um nach dem Wort Gottes? Aber ganz praktisch, überhaupt nicht theoretisch, das kann ich sehr empfehlen. Dann, wer ist dieser Mensch? Der Josh McDowell, den kenne ich auch persönlich, hat da mal unterrichtet, ist einer von den berühmtesten Exegeten und Apologeten.